diese Personen sind emotional kalt, rücksichtslos, gar nicht mal so intelligent, nicht daran interessiert an den Konsequenzen ihres Handelns. Wir können einfach diese Masse an Informationen nicht verarbeiten. Das ist eine biologische Deckelung, eine Grenze. Und das System steigt aus. Wir kommen in Stress. Stress macht Gehirn schlecht. Amygdala aktiviert Überlebensprogramme von Flucht und Angriff. Im schlimmsten Falle bei schwersten Grenzverletzungen und Beschämung, körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt kommt es zur Starre, zur tonischen Immobilität. Man muss sagen, ihr seid alle mit Alice im Zauberland. Und Alice erzählt euch ein Märchen. Und das ist ein wunderschönes Märchen. Und es ist süß und verführerisch. Und Alice ist die süßeste von allen. Nicht? Ja, das ist das Märchen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Dr. Pablo Hagemeyer. Und er gehört zu einem sehr kleinen Kreis in diesem Format, denn er ist bereits zum wiederholten Mal zu Gast. Der Psychiater und Psychotherapeut behandelt seit vielen Jahren Menschen in seiner Praxis in Oberbayern und hat sich daneben als Bestsellerautor einen Namen gemacht. In seinem neuen Buch »Der Patient, der mit der Stille sprach« erlaubt er nun einen Blick hinter die Kulissen seines Berufs. In kurzen Fallgeschichten, die von menschlichen Abgründen erzählen und ein wenig an Ferdinand von Schirach erinnern, nur eben aus dem Behandlungszimmer statt aus dem Gerichtssaal. Wie immer haben wir uns vorab nicht abgesprochen und so ist ein Gespräch entstanden über eine Gesellschaft in der Dauerüberforderung, über Empörung und Verachtung als Geschäftsmodelle und über eine geplante Reform, die die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland massiv gefährden könnte. Ich wollte von ihm wissen, warum unser Gehirn an der täglichen Informationsflut scheitert, was sein psychiatrischer Blick im viel diskutierten Höcke-Interview erkennt und weshalb eine Diagnose seiner Meinung nach eigentlich nur für die Krankenkasse existiert. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Pablo, ich freue mich sehr, dass du dich in diesen sehr exklusiven Kreis der Wiederholungstäter in diesem Format einreißt.
Okay.
Kurz vor der 200. Episode.
Wow, danke.
Ja, es gibt tatsächlich nicht viele. Gabriele von Arnim, Jan Weiler.
Meine herzlichste Verehrung.
Also das tolles ist ein sehr, sehr illustrer Kreis.
Sehr gut.
Insofern herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich und bin sehr gespannt, was wir hier so entwickeln, während ich ein Haar in meinem Barte finde.
Ja, wir haben ja mal wieder so ein Experiment gemacht und uns gar nicht abgesprochen, worüber wir eigentlich sprechen wollen.
Mhm,
deshalb wird das sicher eine spannende Folge für alle, inklusive uns beiden.
Ja.
Und wir gucken einfach mal, wo wir so landen. Du hast ja mal wieder ein Buch geschrieben, also ich glaube seit dem letzten Mal gefühlte 20.
Mhm,
man kommt gefühlt, ja nicht so mit.
Mhm.
Ich glaube, du manchmal auch nicht. Notizbücher schreibst du auch noch voll.
Ja, ich brauche immer wieder so ein Backup. Ich habe immer noch dieses Haar hier. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Haar ist.
Kurz den Kehrhaar holen?
Nee, es ist irgendwie so eine Art dünnes Fusselhaar. Vielleicht ist es auch gar nicht mein Haar.
Das ist vielleicht auch nur Einbildung.
Oder es ist auch nur Einbildung.
Mhm.
Und schon sind wir im Thema.
Schon sind wir im Thema. Ja, ich meine, spannend, hier gerade dein aktuelles, der Patient, der mit der Stille sprach, wo du ja mal so eine schöne Sammlung, ich habe mich ein bisschen an Ferdinand von Schirach in der Psychologie-Version erinnert.
Vielen Dank, du bist jetzt unabgesprochen, ich glaube, der Vierte, der das sagt. Insofern kann es nur wahr sein, würde Sokrates sagen.
Na guck. Ja, aber es ist ja ein bisschen so.
Ja.
Also das Schöne an den frühen Schirach-Büchern war ja mal diese schönen kurzen Geschichten, in die man sich so schön hineinversetzen konnte, um Dinge zu erleben, die man am liebsten nicht erlebt. Aber bei dir ist es ja leider so, dass man die meistens dann doch irgendwie erlebt. Insofern, wie hast du die denn ausgewählt?
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Schirach, der ja den Blick hinter die Kulisse erlaubt, nicht? Und ich habe mich eigentlich an der eigenen Lust, dem eigenen Interesse, ne, so leiten lassen.
Abgründe,
schwer Verstehbares, nicht? Also das Verständnis für die Geschichten entwickeln, während ich sie dann ausrolle. Also so auch die eigene Neugier so ein bisschen. Und mich auch überraschen lassen von meinen eigenen Gedanken. Ist ja eine Fiktion obendrauf, ne? So metafiktional würde man das nennen.
Wie ist das eigentlich, wenn man deinen Job so lange macht, wie du ihn machst? Ist man dann noch überrascht über Geschichten oder hat man schon alle Abgründe irgendwie mal gesehen?
Ich bin tatsächlich immer wieder noch überrascht, wobei man eigentlich nicht mehr überrascht sein sollte. Also ich glaube, ich muss mir dieses Überraschtsein, ich weiß nicht, ob ich es mir abgewöhnen muss, aber ich reagiere emotional doch immer noch. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist gut, aber rein kognitiv, also rein abstrakt überlegt, ist alles denkbar heute und auch möglich.
Naja, das Gute ist ja, solange man neugierig bleibt in deinem Job, hat man auch ein genuines Interesse an der Person, die gegenüber sitzt. Wenn einem das, glaube ich, irgendwann abhanden kommt, dann wird der Job auch schwierig.
Genau, das Interesse muss sein. Das ist ja auch ein Grundpfeiler der Psychotherapie oder der guten Psychotherapie, ein echtes Interesse zu haben. Und wenn man das nicht hat an dem Menschen, ne, hauptsächlich, dann passt es halt nicht. Dann kann man auch muss man jetzt nicht Therapeut aufgeben, den Job, sondern es ist dann für diesen Menschen ist eben das Interesse nicht so da. Und das kann Therapie schädigend sein. Ne? Und das sollte man schon haben.
Jetzt habe ich ja heute diese sehr komfortable Rolle, den unwissenden Laien zu spielen. Mal wieder. Das ist ja immer das Schöne, wenn ich dich neben mir sitzen habe. Dann kann ich so tun, als wüsste ich nichts und kann dumme Worte benutzen.
Du darfst,
völlig von allen Fachbegriffen entfernt mich bewegen.
Ja, es ist schön, sich naiv zu machen. Das mache ich tatsächlich auch beim Schreiben. Ich stelle mich blöd.
Ich habe manchmal das Gefühl, wir bewegen uns ja immer weiter in so eine bekloppte Gesellschaft hinein, die immer weniger in der Lage ist, miteinander umzugehen. Im Angesicht, naja, man tut sich immer so leicht zu sagen, es liegt an den vielen Krisen, die wir auf der Welt haben und der Überforderung und der Geschwindigkeit und all dem. Ich glaube aber ehrlicherweise auch, dass wir es einfach nicht mehr üben, miteinander umzugehen. Also ich glaube, uns fehlt die Praxis zunehmend und wir sind es irgendwie so gewohnt, auch aus Medien, Filmen, Büchern, Erzählungen anderer, TikTok, Instagram, dass immer derjenige Recht hat, der was sagt und von der Meinung nie abweicht. Und dadurch hauen wir uns immer die Köpfe ein in allen Bereichen und deshalb funktionieren irgendwie Beziehungen nicht mehr, deshalb funktionieren irgendwie Jobs nicht mehr. Ich kenne wenig Leute, die sagen, ich habe einen tollen Chef oder eine tolle Chefin.
Ich habe einen relativ tollen Chef.
Ja, du. Wobei, naja, also das kommt auf die Definitionsfrage an, wenn wir dann nachher mal noch über Krankenkassen und Reformen sprechen. Aber wie geht's dir denn da? Also ich hab das Gefühl, es wird ja immer schwieriger. Also mir fällt es immer schwieriger, Normalität zu finden. Also auch wenn Normalität ja auch wieder so ein Definitionsthema ist. Ja. Aber einen vernünftigen Umgang miteinander zu finden, wird zunehmend schwierig mit zumindest Menschen, die man nicht unbedingt im allerengsten Kreis hat und selbst.
Ja. Naja, ja. Also ich kann überall Häkchen dran machen und es irgendwie auch bestätigen. In der Wahrnehmung meiner Patienten und die eigene natürlich. Ich konsumiere ja auch die Medien und bin auch diesen Geschwindigkeiten ausgesetzt und hänge auch am Handy und schiebe die blöden Geschichten weg und bleib bei den interessanten. Und als Psychiater, ne, so habe ich auch manchmal so den Gedanken, bin ich ja auch irgendwie verpflichtet, draufzuschauen, also mich nicht reinziehen zu lassen in den Konflikt. Also diese Haltung des Beobachtens, wirklich auch nicht nur mit mir selber, wie es mir geht in der Situation, was sich in mir regt, welche Muster in mir anspringen, hilfreiche und hinderliche und welche ich bei den anderen beobachte, bei den Patienten oder meinen Klienten oder meinen Gesprächspartnern. Und ich spreche auch mit Menschen, die im Beruf stehen, die nicht psychisch krank sind. Also so eine Art Coaching ist das, so begleiten. Und dann hört man auch verschiedene Perspektiven. Und eine sehr laute ist natürlich die aus den Social Media. Also das heißt, die scheinen ja irgendwie so die Hoheit zu haben über Meinungsbildung Und wie du sagst, wenn man etwas wiederholt, auch wenn es eine Unwahrheit ist, ist das schon der erste Schritt einer guten Propaganda. Also wenn wir uns sozusagen einfangen lassen von Unwahrheiten oder von einseitigen Meinungen, und C.G. Jung sagte, Einseitigkeit ist der Anfang vom Ende sozusagen. Also da kommt es zu einer Aufladung mit Spannungen, mit emotionalen Spannungen, wenn wir einseitig sind. Und er hat nicht ohne Grund, man kann über Jung meinen, was man will, er hatte ja auch eine gewisse Nähe zu den Nationalsozialisten und hat eine jüdische Psychotherapie oder jüdische Psychologie so benannt. Er hat das dann alles versucht zu revidieren, aber ihm klebt dieser Makel an. Aber er hat auch sich bemüht, aus der ostöstlichen Philosophie eben diese ausgleichenden Kräfte zu beachten, dieses Yin und Yang. Das meinte er sehr symbolisch, gar nicht so eso, ne? Oder nicht mal so spiri, sondern tatsächlich fast neurophysiologisch. Es braucht einen Ausgleich. Und wenn wir nur einseitig unterwegs sind, kommt es eben, und das kennen wir heute auch aus der Psychodynamik, aus der Entwicklung der Erziehung der Kinder, dass wenn wir den Kindern nicht spiegeln, was sie gerade erleben und leiden, dass wir, wenn wir denen keine Begriffe geben und wenn wir nicht beides aushalten können, also vorleben, dass wir Hilfreiches und Hinderliches aushalten können, ne? Schwieriges aushalten können. Unsere Grundaffekte, davon sind 5 schwer aushaltbare Affekte. Wir haben nur eine Freude, ne, die sich dann auch wie alle anderen auffächern. Aber alle anderen Grundaffekte sind eher anstrengend und mühsam. Und trotzdem müssen wir lernen, damit zu leben. So, und das wird irgendwie, ging so eine Art Blaupause vorgesprochen oder ne, wiederholt. Glauben Sie dann, machen Sie zu unserer eigenen Identität. Ne, wir wollen also diese eine Rolle oder diese eine Funktion, diese Erwartung leben und wundern uns, dass das Leben was völlig anderes ist eigentlich. Ne? Und wir uns nicht dem Leben unterwerfen, sondern wir unterwerfen uns irgendwelchen eigenen Idealen oder geklauten Idealen, die wir nicht mal selber entwickelt haben, weil wir ahnungslos sind, wie das geht, gemütlich sind, träge sind, bequem, faul. Nicht jetzt, dass wir nicht arbeiten, aber die Psyche ist träge. Also das kennt doch jeder, nicht? Also es ist so schwer, ein eingeübtes Verhalten, ein Muster, auch wenn es über Jahrzehnte ist, zu ändern. Das ist ja nicht Faulheit, sondern es ist einfach nur diese Trägheit, wie sie die Physik kennt, nicht? Also
du meinst meine zweifelhafte Beziehung zu sportlichen, regelmäßigen Disziplinen und
Routinen.
Dass du
dir schwer tust, irgendwie den Gedanken zu denken, dass auch du das könntest.
Ich kann es ja immer so für 3 Wochen.
Ja, und dann fällt das wieder zurück. Ne, so. Und genau. Das kenne ich auch in der Arbeit mit Persönlichkeitsstörungen. Nicht, dass du eine bist oder hast, sondern...
Das besprechen wir nachher beim
Essen. Nachher, genau, dann die Rechnung. Also das machen wir ja hier eh so. Ne? Nee, also wir können... Mit Menschen arbeite ich ja auch, die persönlichkeitsgestört sind. Das heißt, sie erkennen nicht, dass sie selbst einen Anteil haben, der verursacht, woran sie leiden. Und sie übertragen die Ursache des Leidens nach außen. Und die anderen sind schuld, dass es ihnen so schlecht geht. Nicht? Also das ist eine Störung. Das ist psychiatrisch als Persönlichkeitsstörung ein Teil der Definition der Persönlichkeitsstörung. Wenn es überdauernd ist, wenn es nicht korrigierbar ist, wenn es nicht einsehbar ist durch die eigene Person und wir unfähig sind, über uns selbst nachzudenken und dieses zu ändern, man kann es nicht vollends ändern, es ist ein stabiles Muster. Aber wir können tatsächlich uns entscheiden, in einem kleinen Moment, wo das Muster anfängt zu laufen, ob wir das wirklich so weitermachen wollen oder ob wir nicht durch einen kleinen Schubser eben diese Trägheit überwinden und mal die Klappe halten, mal zurückstecken, mal etwas tun, was einem unangenehm ist, was eben die 5 unangenehmen Gefühle in uns hochkommen lässt, es trotzdem tun. Ja, und lernen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, ohne den anderen dafür zu verachten, dass der anders ist. Ja? Und was ich, also wenn ich jetzt psychiatrisch Deutschland angucke, wenn ich so will, oder das, was ich an Deutschland konsumiere, an Informationen, ich lese von NZZ bis Taz, lese ich alle Zeitungen, so gut ich kann. Ich bin ja, habe auch zu tun, so, also was ich so mitkriege. Ja, aber so, ich habe verschiedene Bubbles, wo ich mir Informationen raushole. Aus der Jewish Bubble, aus der arabischen Bubble, aus der deutschen, wenn man so will, aus der biodeutschen Bubble, aus der psychiatrischen, psychotherapeutischen Bubble, aus der politischen da so ein bisschen. Und ich lese meine Bücher, ich schreibe dann ab und zu mal eins, also es sind so Reflexionsräume. Ich spreche mit meinen Patienten. Also ich habe das Gefühl, ich bin relativ gut informiert, glaube ich. Und Und dann, wenn man das so dimensional sieht, dann erkenne ich so eine Betroffenheitsökonomie in der linken Szene, die also sofort allergisch reagieren, wenn man irgendein Wort, irgendeinen Satz, irgendeine Haltung scheinbar oder nur allergisch minidosiert, ja, in homöopathischen Dosen im Nebensatz fallen lässt, ist keine Ahnung, was ja oft mir auch passiert, wenn ich das dann in Podcasts dann loslasse, dass dann in der, die Hate-Kommentare sofort da sind. Es geht sehr schnell, also so zwei Antworten und schon wird man für Femizide dann irgendwie, ne, Lächer angegriffen, die man fast noch gar nicht angesprochen hat, oder für Genozide oder was für alle noch Ziele man da so als Hassmunition verwenden kann. Und diese Betroffenheitsökonomie wird gesponsert. Da sind wirklich Menschen, die da Geld reinschieben. Da sind Interessen dahinter. Das ist meinetwegen, geht das aus, kommt das aus Amerika, die Welle, kommt ja vieles. Ne? So, die Gender-Thematik ist ja wunderbar, die Diversität ist wichtig. Wir sind neurodivers. Ne? So, es ist eher das Normale, ist eher die Ausnahme. Das ist schon normal. Also wir müssen eigentlich lernen, die Schulen zu ändern, anstatt die Menschen zu ändern, die in den Schulen sind. Das ist doch klar. Ja, aber deshalb müssen wir ja nicht so radikal werden, dass wir durch so eine Betroffenheitsökonomie daraus eben Profit für uns ziehen und selbst narzisstisch überhöhen. Und umgekehrt ist es auch in der Rechten, auf der rechten Seite. Dort ist es die Verachtungsökonomie. Die machen alles verächtlich. Zerstören die Demokratie, scheißen auf ist Geschichte, ja, machen aus relevanten Kulturbrüchen einen Fliegenschiss. Und wir kümmern uns über deren Buchhaltung. Ne? Hast du auch in deinem Buch aufgenommen, das fand ich sehr gut, dass man sich über eine Partei aufregt, die ihre Spenden nicht richtig verbucht, die aber faschistisch ist, rechtsradikal. Ne? Und dass man das übersieht und so träge eben auch ist. Ne? So. Und dann gibt es dann das Interview mit Herrn Höcke. Das fand ich als Psychiater hochinteressant.
Ich habe es zweimal mir angetan.
Sehr gut. Muss man, glaube ich, auch. Ich glaube, aus vielen Gründen müsste man es mehrmals gucken unter verschiedenen Aspekten. Insofern finde ich auch diese Debatte, dass der das gemacht hat, Ben, dass der irgendwie auch wiederum einzuordnen ist in irgendeine Kategorie und darüber eben angegriffen wird, anstatt zu sagen, wieso hat das eigentlich niemand vorher gemacht? Ja, also wieso ist das relevant, medienhistorisch sogar, dass das mal jemand so macht? Natürlich hat das Nachteile und hat aber auch Vorteile. Und das ist jetzt das Interessante. Wenn wir in die Evolutionspsychologie gehen, hat jedes menschliche oder jede Eigenschaft seine Vorteile und seine Nachteile. Es ist hilfreich und hinderlich. Es hängt von zwei Sachen ab. Von der Ausprägung des Merkmals und vom Kontext, in dem dieses Merkmal wirkt. Also von der Umwelt. Und es gibt ein schönes Beispiel, das habe ich auch in dem Buch drin. Das ist ein Evolutionspsychiater, Randolph Nese oder Nese mit zwei E, der hat gesagt, am Beispiel der Länge der Beine hat er gezeigt, wie schnell wir über die evolutionäre Klippe stürzen können. Zu kurze Beine ist evolutionär nicht sehr hilfreich. Es ist kein Fitnessgarant. Mittellange Beine sind sehr gut für Fitness. Wir können dann, ne, schneller rennen, stehen, man kann die Savanne überblicken. Man sieht den Feind kommen, man sieht aber auch vielleicht das Futter. Oder man kann vielleicht sogar auch auf einen Baum krabbeln. Oder im tiefen Wasser nach Fischen angeln. Whatever. Wenn die Beine aber zu lang werden, die Giraffe ist so eine Grenze, dann ist man extrem unfit. Ja, man kann dann nicht wirklich weglaufen, sollte ein Feind kommen. Man kann aber auch nicht so gut in Nahrung kommen. Und da ist die Klippe. Das heißt, wenn es gibt da eine kleine Stelle, wenn die Beine zu lang werden oder jetzt kommt's, die Umwelt sich ändert, also plötzlich wirklich lange Beine nicht wirklich gut sind in einer neuen Umwelt, dann stirbt diese Art aus. Ja, das heißt, sind wir bereit zu schauen, wie viel, ich sage jetzt mal, Narzissmus hilfreich ist? Sind wir bereit zu gucken, wie viel Kontroverse und hilfreich ist, eben einen Höcke reden zu lassen, damit er sich selbst entlarvt? Ja, und darunter auch meinetwegen immer die Interpretation zu legen, damit auch der Letzte versteht, dass das psychopathische Züge hat, was er da macht. Ja, das ist eine subklinische Psychopathie, die man da raten kann. Ne? Subklinisch heißt, es ist keine Diagnose, das ist so eine Eigenschaft, so eine Alltagseigenschaft, die wir haben, aber diese Personen sind emotional kalt, rücksichtslos, gar nicht mal so intelligent, nicht daran interessiert an den Konsequenzen ihres Handelns. Da gibt es viele, kann man sehr oft bei ihm ein Strichchen machen, wo es ihm egal war, wie er so ist und auch als Lehrer oder junger Mensch, sagt er selber. Und man merkt auch, dass die Affekte, die er zeigt, eigentlich völlig flach sind. Da ist überhaupt gar keine Regung, da ist kein Schwingen, keine Empathie, außer diese Selbstgefälligkeit. Und thematisch ist das eine schmale Spur, die er da erzählt. Ja, selbst als Historiker hätte ich mir erwartet, also ich als Psychiater kann ja schon, weiß ich nicht, mehr erzählen vielleicht als in meinem Fachgebiet, als er in seinem Fachgebiet. Also es ist merkwürdig, irgendwann kommt, wenn man das mehrmals hört, wird einem plötzlich klar, was für eine Fassade er da ist. Rudimentär, nicht wirklich großartig. Und die andere Dame, die Alice im Wonderland, ja, die in ihrem Zauberwald da irgendwie von irgendwelchen NLP-Techniken faselt, die scheinbar mit ihr passieren, dass sie da reframed wird von den Medien, die selber auch ein Problem haben mit ihrer Berichterstattungsqualität tatsächlich leider, die also die normale Basis einer Kommunikation aushöhlt als Taktik und man dann über so Dinge redet. Ja, also ich glaube, man muss sich da bewusst sein, das Hilfreiche und Hinderliche an einem Merkmal zu erkennen, es zu adressieren und nicht auf psychopathische oder subklinische psychopathische Menschen reinzufallen, sie zu wählen, nur weil man glaubt, es verstanden zu haben.
Es beginnt nicht mit Soldaten auf den Straßen, nicht mit Sirenen, nicht mit einem Putsch. Es beginnt an einem Dienstagmorgen, zwischen Nachrichtenmeldungen, Terminen und den nächsten Scrollen auf dem Smartphone. Ein Satz, der früher einen Aufschrei ausgelöst hätte und heute kaum noch jemanden erschüttert. Die Schwerkraft der Vernunft ist die Geschichte einer schleichenden Verschiebung. Einer Gesellschaft, die sich an das Undenkbare gewöhnt. Und eines Landes, das glaubt, Demokratien würden von selbst bestehen bleiben. Persönlich, präzise und beunruhigend aktuell schreibt Daniel Fürk über Sprache, Macht, Bequemlichkeit und darüber, was geschieht, wenn vernünftige Menschen zu lange schweigen. Die Schwerkraft der Vernunft. Ein Buch über unsere Gegenwart und vielleicht über unsere Zukunft.
Jetzt muss ich mir übrigens gleich dein rosa Notizbuch ausleihen, um meine ganzen Anschlussfragen zwischendurch zu notieren. Wo fange ich an? Wenn wir gerade schon bei dem Beispiel Höcke sind. Wenn man sich das tatsächlich mehrfach anschaut, stellt man relativ schnell fest, dass seine Strategie ja so eine Mischung aus kommunikativer Fassade, leeren Botschaften, Hass und Verwirrung ist. Also die Strategie ist ja irgendwie wahnsinnig klug zu klingen, das ja. Kann man vielleicht uns auch vorwerfen.
Sehr, sehr stark spiegelnd, ne?
Also sehr stark spiegelnd.
Den Fragenden immer auf, spiegelt seine persönlichen Seiten, Facetten, die er auch abfragt so ein bisschen und dann
wirft mit vermeintlich klugen Worten um sich, die eigentlich völlig sinnlos sind an den Punkten, an denen er sie einbaut.
Bezieht sie sehr völkisch ein, also hat immer diesen volksdeutsch-nationalen Anstrich. Das ist realistisch überhaupt nicht haltbar, diese Argumentation. Das hält keine Debatte aus, also keine 10 Sekunden, dieser Ansatz. Es ist so irrational.
Ja, deshalb war es ja praktisch für ihn, dass keine Gegenfragen kamen.
Ja, aber es ist spannend, dass er das ja eben selbst nicht reflektiert. Dass man, ne, du hörst, wie er so erzählt und eigentlich müsste er doch ständig sein eigener sozusagen Überwachungsmodus, den er da nicht hat, offensichtlich, oder der ihn ausgeschaltet hat, um irgendwie sich dann smart zu fühlen oder zu wirken, müsste doch ständig fragen, also so tue ich es zumindest, ich bezweifle sozusagen, weil Worte was ausmachen. Ich bezweifle, und du ja auch, wir sehen ja, wie du sozusagen jeder ringt, ne, so ohne Manuskript müssen wir jetzt hier um Worte ringen und abwägen, kann ich das sagen, welchen Effekt hat das? Ein bisschen prospektiv in die Zukunft denken und schauen, was hat das für einen Effekt?
Ich schreibe ja gerade an einem Buch, mal wieder, habe ich dir vorhin erzählt.
Ja, du bist ja auch so ein Schreiber.
Wo ich tatsächlich ein Experiment gemacht habe, das so ein bisschen daran anknüpft, weil ich in diesem Buch, das dann irgendwann mal erscheinen wird, das bekommt man dann sicherlich auch in diesem Format irgendwann mit. Aber das Experiment, was ich darin mache, ist die Innensicht einer solchen Partei sichtbar zu machen.
Transparent zu machen. Genau. Es ist auch intransparent, dass diese Verwirrung ist eine Taktik, ne, ist eine sogenannte bösartige Spiele, so nennt sich das in der Nomenklatur. Das ist Verwirrungstaktik und genau. Intransparenz und sehr, sehr wichtiges, und, sehr wichtiger Ansatz.
Und klar? Aus dieser Perspektive auch zu erzählen, ja. Und auch die Charaktere zu versuchen, aus dieser Perspektive zu beschreiben und erlebbar zu machen. Und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil am Ende des Tages sind es ja Menschen, wie du und ich, die aber aus irgendeinem Grund in ein Wertekonstrukt abgedriftet sind, dem sie ja selbst gar nicht treu sein können.
Ja.
Also Alice Weidel ist ja das beste Beispiel.
Alice Weidel ist komplett irrational an der Stelle.
Und ich frage mich dann manchmal, ob das nicht ein Symptom unserer sich zu allem Verhalten Ökonomie ist, sich zu allem Verhalten wollen und müssen Ökonomie ist.
Die mittlere sozusagen dann, die Anpassungsökonomie.
Weil ich Philipp Bruch hat es mal so schön gesagt über die Politisierung in diesem Land, der Gründer des Zentrums für politische Schönheit.
Ja.
Und er meinte, Politisierung an sich ist ja irgendwie was Spannendes und per se erstmal gut zu heißen. Wenn sich aber Menschen ohne Fakten und Wissen politisieren, die früher vielleicht ihr Lebensglück darin gefunden haben, völlig politikferne Dinge, er hat es noch ein bisschen drastischer ausgedrückt, ich mache mal die diplomatische Version, völlig politikferne Dinge zu machen, die jetzt aber in jeder Kommentarspalte, in jedem Social Network, unter jedem Post eine für sie individuell empfundene Verhaltensstrategie darlegen müssen, dann führt es ja nicht unbedingt zu einer besseren politischen Kultur.
Nee.
Und wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir uns zu allem verhalten wollen und glauben auch, uns verhalten zu müssen.
Ja.
Also wir brauchen zu allem eine Meinung. Wir wollen, aber wir gehen ja zu nichts mehr in die Tiefe. Also wir lesen die Headline, wir lesen vielleicht noch die Kurzzusammenfassung unten drunter.
20 Sekunden, wir schaffen oder keine Zeitungsseite mehr.
Genau. Und dass wir dann natürlich keine fundierte Meinung uns bilden können und nur über Emotionen, aber nicht über Fachwissen, sage ich jetzt mal, oder über Hintergrundwissen argumentieren.
In der Breite,
genau,
zu denken. Nicht? Also das ist nur so ein kurzer Kontakt oder man macht sich das so kurz zu eigen. Ich meine, das macht ja auch Sinn, so ne, als Einstieg, sich was zu eigen zu machen, damit man es auch irgendwie verantwortet und irgendwie da das mit sich verknüpft und verbindet. Aber was du meinst, ist, was ich auch aus der tiefen Psychologie ja kenne, dass man sich eben sehr viel Zeit lässt, auch die Stille aushält, ne, als Therapeut schweigt, mal nicht quatscht, ne, mal die Klappe hält und mal den anderen kommen lässt und dem anderen auch die Chance lässt, dass er sich selbst wahrnimmt. Weil wenn wir die Zone mit Shit flooden, ne, dann nimmt sich keiner mehr wahr, wie er wirklich ist. Was eine Taktik ist, ne? Es ist sozusagen Feuer unterm Dach, dann wir können nicht mehr als 7 Informationen pro Zeiteinheit, wenn man so will, verarbeiten neurologisch, das geht nicht mehr. Also vielleicht geht es irgendwann mit einem KI-Assist, ne, den wir dann an der Stirn kleben haben oder so. Aber wir können einfach diese Masse an Informationen nicht verarbeiten. Das ist eine biologische Deckelung, eine Grenze. Und das System steigt aus, wir kommen in Stress. Stress macht Gehirn schlecht. Amygdala aktiviert Überlebensprogramme von Flucht und Angriff. Im schlimmsten Falle bei schwersten Grenzverletzungen und Beschämung, körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt kommt es zur Starre, zur tonischen Immobilität, was wir bei Vergewaltigungsopfern kennen, aber auch mentale Vergewaltigung. Viele haben sich, als Donald Trump an die Macht kam, missbraucht gefühlt, also im Zustand des Missbrauchs. Wir sind mittlerweile erschöpft in diesem Zustand des Missbrauchs, des moralischen Missbrauchs. Und diese Erschöpfung kommt den Tätern zugute, den Handelnden. Der handelnde Täter ist empathielos. Der hat eine Affektstörung. Der kann gar nicht wahrnehmen emotional, wie es ihm selbst geht und wie es dem anderen geht. Und Schwerstverbrecher haben sogar ein Interesse daran zu schauen, wie es den anderen geht, während der Täter sie quält. Ja, also während ich dem anderen den Dolch reinschiebe oder die Schmerzen zufüge, schaue ich mir das mal so an. Und diese emotionale Distanz auszuhalten, eine Vergewaltigung durchzuziehen, und das sind alles psychopathische Menschen, die das machen, oder eine Frau zu töten, geht nur, wenn man in diesem Moment eine zu tiefe Menschenverachtung hat für diese Person, aber auch grundsätzlich, würde ich sagen. Außer es ist sowas wie ein Tyrannenmord, das gibt's ja auch, ja, dass also sozusagen das Opfer sich so massiv wehrt, was es meistens gar nicht tut. Ja, denn das Opfer ist so beschämt, ne, und so blockiert durch diesen Scham, dass es eigentlich gar nicht zur handelnden Person wird. Und als Psychiater, wenn man das so sieht, wie ohnmächtig die meisten dann sind, weil ihr Hirn gestresst ist, und wie sie sich dann im Handeln betäuben oder ablenken oder halten, am Handy festhalten oder an diesen seichten Geschichten festhalten. Und das ist eine Vereinfachung, nicht? Ist doch schön, wenn wir es geordnet haben. Wenn Alice eine homosexuelle Person ist, mit einer Frau verheiratet ist, die einen migrantischen Hintergrund hat und dann davon faselt, dass es irgendwie, ja, dass die Ehe, die heterosexuelle Ehe, die Norm sein soll. Ja, also das ist eine Verwirrung, weil es eine emotionale Nichtbeachtung ist für sich selbst. Sie selbst hat sich da nicht verstanden. Sie rationalisiert darüber, aber hat es emotional überhaupt nicht
verankert. Oder ist es ihr einfach egal?
Es ist egal. Das ist ja das Ende, nicht? Also es ist emotional dieser Person egal, wie es subklinischen Psychopathen egal ist, was sie tun, weil sie nicht spüren, dass Dinge für Menschen eine Bedeutung haben. Das spüren sie gar nicht. Ja? Und auch nicht für sich selbst. Also ich bin hundertprozentig sicher, wenn der Alice oder der Frau von Alice oder wem auch immer, der Partei, was Furchtbares passiert, dass die emotionale Reaktion eine Performance sein wird, so wie Merz in der Reichenbach-Synagoge plötzlich Tränen vergoss, ist für mich eine Performance gewesen, hat mich berührt und im selben Moment habe ich mir gedacht, kann eigentlich nicht sein. Wieso macht er das? Ich kenne nicht die Hintergründe, warum das so ist, warum er das getan hat, aber eine Alice Weidel, ohne dass ich jetzt die beiden vermische oder vergleichen will. Aber wir neigen dazu, gerade in dieser Betroffenheitspsychologie zu performen und Tränen, Krokodilstränen zu vergießen und die Leute fallen drauf rein. Ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist, weil jede Eigenschaft kann hilfreich und hinderlich sein. Aber wenn das zum Programm wird und durchgehend ist, dann haben wir da mit einer Unwahrheit, mit einer Heuchelei zu tun. Und die Kälte auf der anderen Seite wieder in der Verachtungsökonomie, und ich finde, in der Mitte ist wahrscheinlich diese Anpassungsökonomie, ne, wo die Leute versuchen, und deshalb haben wir so eine Mische. Wir wissen gar nicht mehr, was rechts und links ist eigentlich. Ne? Wir haben eine chaotische Mischung. Aber in dieser rechtsideologischen haben wir diese Verachtungsökonomie, die eiskalt ist, aber dafür, das ist der Vorteil, klar. Es sind ganz klare Strukturen, die sie vorgeben. Ne? Und das gibt diesen oberflächlichen oder erschöpften Menschen eine Orientierung, weil sie wissen, endlich weiß jemand, wie es geht.
Wenn wir mal so ein Gedankenspiel versuchen, ich versuche das mal irgendwie so zu beschreiben, dass es nicht ausufert. These, in 10 Jahren sitzen wir hier, beide noch ein bisschen grauer,
ja,
hoffentlich nicht weniger agil und blicken zurück auf diese 2-3 Jahrzehnte, die ersten 3 Jahrzehnte dieses Jahrtausends.
Moment, ich bin schlecht in Mathe. Das heißt 20, 30.
Ja, so Mitte.
35.
Mitte, Ende der 30er Jahre blicken wir auf die ersten 3 Jahrzehnte zurück. Und meine These wäre, dass wir feststellen, dass wir uns alle heute in einer völligen Schöpfungsüberforderung befunden haben, die absolut absurd ist, weil wir weder unseren eigenen Ansprüchen noch den gefühlten Ansprüchen anderer an uns noch den gesamtgalaktischen Ansprüchen, die wir als richtig empfinden, gerecht werden können, weil wir eine Flut an Informationen verarbeiten wollen, ohne es zu können, weil wir überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels mehr empfinden, weil wir jeden Skandal, jede Krise, jedes Detail jeder Problematik auf dieser Welt
gleich
verfügbar haben.
Und gleichwertig wahrnehmen.
Und gleichwertig uns dann auch verhalten wollen. Also in dem Moment, wo die Eilmeldung kommt, machen wir ja keine Unterscheidung, sondern wir nehmen erstmal wahr, da ist jemand gestorben, da ist jemand verletzt, da ist Krieg, da ist das, da ist wieder der Wahnsinnige.
Wir werden entpriorisiert. Ja, also das Denken wird entpriorisiert. Es wird breit und dünn ausgestrichen und alles ist gleich wichtig.
Und damit Halten wir das nochmal zehn Jahre durch oder muss
Das Gehirn ist ja so gebaut, zumindest die neueren Strukturen und auch die, naja, die alten auch, ne? Wenn man so in Reptilien guckt, die haben hohe Prioritäten, die haben eine ganz strenge Prioritätenliste. Ja, und wir haben einen oben nochmal den Frontalkortex entwickelt und wir können entscheiden, welche Priorität bevorzugen wir, nicht? Aber es scheint da oben jetzt diese Entpriorisierung stattzufinden, oder das wäre das dann, nicht, was wir jetzt gerade entwickeln als Konzept, dass die Neigung, Informationen gleichwertig in dieser Art False Balance, heißt das ja auch, ne? Also wir haben den Experten neben dem Idioten sitzen und beide wirken gleich wichtig, ja? Und der Idiot, das ist einfach nur ein Mensch, der idiosynkratisch ist, also der mit sich sehr beschäftigt ist und mit seinen wenigen Gedanken und Informationen, die er zur Verfügung hat und die glaubt, ne? So eigensinnig ist, ne? Und daneben sitzt dann jemand, der das studiert hat, gelesen hat, forscht, bearbeitet hat und ein differenziertes, komplexes Bild sich macht, und beiden wird dieselbe Frage gestellt. Ja, haben wir eine Klimakrise? Sowas gab es ja mit der AfD, ne? Bei Lanz saß eine AfD-Person und ein Klimaforscher. Und dann sagt die AfD-Person sagt dann irgendwie, nö, gibt's nicht. Und der Klimaforscher rutscht von seinem Hocker und versucht sich dann rauszureden oder hinzureden oder mit Fakten zu kommen, und das ist das Spannende an diesem Phänomen der False Balance. Die Identitätsschaffung wird dadurch erst gefestigt. Das heißt, die freie Meinungsäußerung, die dann der AfD-Mensch da tätigte, wird als Überzeugung und Fakt und identitätsstiftend erzählt. Und was sprechen Sie mir meine Meinung ab oder meine Überzeugung ab? Was machen Sie denn da, Herr Wissenschaftler? Sie haben ja keine Ahnung. Und der Wissenschaftler wird desavouiert und wird lachhaft gemacht und kommt natürlich aus seiner Angegriffenheit, ne, Betroffenheit, kommt ja auch nicht mehr clever rüber. Ja, der stottert dann auch und stammelt oder ist empört und lacht. Ja? Lacht über jemanden, der eine Meinung hat. So, und wird dadurch, ohne dass er es merkt, sägt er sich selbst noch ein bisschen ab. Ne? So rein so dieses Impressionistische, dieses Oberflächliche. Ja? Und na gut, man kann über die Sendung sagen, was man möchte. Leider viel zu wenig Kultur. Ich vermisse das. Also Lanz habe ich immer sehr gerne geguckt, weil wir auch diese Breite der Gesellschaft dann auch drin hatten. Jetzt sind es halt eben diese Spezialistenrunden, die außerparlamentarischen. Aber ja, was diese Entpriorisierung ist, glaube ich, diese Mische in der Mitte. Alles wird gleichwertig gesehen und wir haben keine Orientierung. Und die Eingangsfrage, die du hattest, die ich dir sehr ausführlich, und dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen, dass ich so lange geredet habe, beantwortet habe, ist, glaube ich, dass wir orientierungslos sind oder dazu neigen, es zu glauben.
Es ist denn nicht vollkommen absurd, dass wir genau in diese Situation hinein, wo wir jetzt gerade, ich baue gerade eine wilde Brücke, aber ich baue sie, dass wir gerade in diese Situation hinein, in der wir offensichtlich diese Überforderung alltäglich wahrnehmen, auch in großen Teilen der Gesellschaft, in einer Situation, in der wir endlich es hinbekommen haben, die Stigmatisierung von mentalen Herausforderungen und Erkrankungen abzubauen, noch nicht vollständig und auch nicht in Gänze, also immer noch nicht komplett.
Pendelbewegung, ne?
Aber zumindest ist es ein bisschen besser geworden. Richtung, wir können darüber reden. Es gibt Menschen, die auch offen und öffentlich zugeben können, dass sie in einer Depression sind, in einem Burnout und so weiter. Und dass wir genau in der Situation, wo wir heute wissen, okay, die Fallzahlen gehen nach oben. Jetzt könnten wir eine lange, breite Diskussion darüber führen, ob es eben genau wegen dieser Entstigmatisierung ist.
Oder Überdiagnostizierung.
Oder Überdiagnostizierung. Oder ob wir tatsächlich mehr Überforderung und die daraus resultierenden Probleme haben. Und dass wir genau in dieser Situation merken, die Versorgungslage ist desaströs. Ja. Und wir dann auch noch darüber nachdenken, ob wir da nicht einsparen können.
Genau.
Also in dem Moment, wo ich die Schlagzeilen und Artikel und Nachrichten gelesen habe, dachte ich mir echt so, also ich versuche sachlich zu bleiben.
Ja.
Was zur Hölle?
Was zur Hölle? Es ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Die feuchten Träume eines CEOs. Ja. Es sind die feuchten Träume eines CEOs, so zu sparen, an 1-2% der Gesundheitskosten, an einem, wenn man so will, Methode, die dieser CEO für wahrscheinlich völlig idiotisch und sinnlos hält. Weil das ist die Message, die dann übertragen wird. Und ich mache Psychotherapie, übertragungszentriert. Es ist nicht nur das, was man sagt, was kommuniziert wird, sondern auch das, was man tut und wie man wirkt. Und jemand, der das gar nicht hat in seinem Gehirn, die Fähigkeit, mit anderen Menschen mitzuschwingen, mitzuspüren, sich überhaupt vorzustellen, wie es anderen geht, was ihnen von Bedeutung ist, was ihnen wichtig ist, dass anderen Menschen vielleicht etwas völlig anderes wichtig ist, als diesem CEO wichtig ist. Und dann Menschen diesen Entscheidungen treffen in dieser politischen Klasse, die ja notwendig ist, die aber mehrheitlich, und ich darf das sagen, weil ich auch aus einer politischen Familie komme, eher von Beamten besetzt wird, also von Menschen, die an ihrem Stuhl oder an ihrem Weg kleben oder ideologisch so ein bisschen, also an den drei Rändern zumindest, verstrahlt unterwegs sind. Und je weiter wir in die Mitte kommen, diese Anpassungsökonomie, tatsächlich sehr angepasst sind. Also die sind halt daran interessiert, mit im Club zu sein, mit am Stammtisch zu sein, zusammen gesellig zu sein, was ja auch, kenne ich ja auch aus meinem Dorf in Oberbayern. Und dann, das ist schon lustig mit der Landrätin und so, ne? Das ist nicht ohne. Das hat auch einen Wert, ja? Da will man auch dabei sein. Aber ich glaube, die Qualität von vieler, die sich daraus rekrutieren und dann in die Bundespolitik gehen und in Verantwortung gehen und Minister werden und Ministerin werden, ich glaube, diese Qualität hat irgendwo Federn gelassen auf der Strecke. Und dann werden eher funktionierende, also funktionale, wir sprechen ja häufig gerade jetzt wie funktionale Depression und so, ne? So eine ausgehöhlte, funktionierende Person, die sicherlich auch ihre menschliche Seite auch auf jeden Fall natürlich hat. Ich will das jetzt nicht, ne, ich will das jetzt, will die Person jetzt nicht verächtlich machen, aber diese Menschen, glaube ich, auch sind im selben, wir sitzen ja alle im selben Pott, sind auch überfordert, haben auch zu viel Informationen zur Verfügung, können sich auch nicht regulieren, so wie sie es eigentlich bräuchten, haben auch Ängste und Sorgen, wenn sie nicht performen. Und dann wird eben so ein Gesetz, also in einem Fast Track durchgepeitscht, 300 Seiten noch nachgeschoben mit Korrekturen, dass irgendwie niemand, die niemand lesen kann. Wahrscheinlich waren die auch alle von ChatGPT geschrieben. Ja, also davon muss man fast ausgehen. Und dann wird dann darüber debattiert und ironischerweise AfD, Grüne und Linke blasen ins selbe Horn und finden das ganz furchtbar, das Gesetz oder den Entwurf. Und dann meldet man sich als Psychotherapeut und sagt, das ist auch furchtbar. Und die komplette Psychotherapeutenszene rastet aus, ja. Und er sieht sich existenziell bedroht. Und Worst-Case-Szenario verlieren wir 25% an Leistungskraft. Also, das kann man auch, ich habe das dann auch tatsächlich durchgerechnet oder durchrechnen lassen. Und es sieht sehr schlecht aus im Worst-Case. Ja? Im Best-Case gibt es ein bisschen, ne, normalisiert sich das so, fängt sich das ein bisschen ein. Und dann habe ich so gesagt, was ist denn der Marker, ich bin ja Psychiater. Also, welche Prognose kann ich realistischerweise aussprechen? Wenn ich einen Straftäter habe, der psychisch krank ist, muss ich prognostizieren, wie subklinisch psychopathisch ist er? Wie schädlich ist er? Und diesen Schaden, wenn man das jetzt überträgt und extrapoliert auf diese Form der Gesetzesfindung und Gebung, wo es keinen Schutz mehr gibt für die Kurzzeittherapie, keine Zusatz Leistungen mehr, also extrabudgetär genehmigt werden. Davon leben alle eigentlich, weil sie kurzfristig dann uns entscheiden, jemanden zu behandeln, innerhalb von einigen Wochen, ohne Antrag zu schreiben, ohne selber in diese Blockade auch zu kommen für eine Langzeittherapie. Also diese kurzen Interventionen fallen weg, ersatzlos. Und wir fallen auch in das Gesamtbudget rein. Das heißt, ein Orthopäde kriegt, was ich sage jetzt einmal was, 10 Euro für eine ärztliche Maßnahme, die er trifft, oder 20 und wir Psychotherapeuten für 50 Minuten 103 Euro. Und wenn das alles in einen Topf, das war geschützt, diese 103 Euro, weil wir nur 6 Patienten am Tag schaffen, danach sind wir fertig. Und wenn das genauso gewärtig ist, was es jetzt wird, ab 1. Januar 2027 und da gibt es einen Schutz für ein Jahr und dann nicht, ist alles gleich und dann fallen wir in das Budget rein, wo wir genauso wie der Orthopäde dann berechnet werden könnten. Und dann sinkt sehr wahrscheinlich von 103 dieser Satz auf etwas, wovon wir da nicht mehr leben können, wenn wir rein psychotherapeutisch arbeiten. Davon gibt es 70% der Klassensitze sind halbe Sitze, die leben alle davon oder meistens davon. Und davon, die Hälfte, muss ich vorstellen, bleibt dann übrig. So, und was ich sagen wollte mit der, die große Runde wäre jetzt, der CEO entscheidet es also alles zu senken und opfert im Grunde genommen den Nachwuchs auch. Da gibt's 2020 wurde auch der Nachwuchs neu geregelt, die Ausbildung. Da gibt es auch keine Übergangsregel. Das heißt, wir haben jetzt zwei Dinge, die zusammenfallen, nämlich einen schlecht organisierten Nachwuchs, der sich da nicht weiß, wie er sich finanziert. Psychotherapienausbildung oder Psychotherapeutenausbildung ist etwas, was man nach dem Studium macht. Man studiert Psychologie oder Medizin und dann macht man den Facharzt und macht dann eine psychotherapeutische Ausbildung.
Wo man und die, übrigens, und die bricht weg. Wo man übrigens sagen muss, das ist eine verdammt harte Ausbildung.
Lange Ausbildung.
Die dauert ewig lange und man verdient gefühlt so gut wie gar nichts.
Nichts, genau. Der Weg. Ausbilder kriegt das Geld indirekt dann, ne, so. Das ist so eine Absprache. Und die neue Regelung ist so, dass die Ausbilder diese Garantie nicht haben, dass sie das Geld bekommen. Das bedeutet, es wird eigentlich, im Grunde genommen müsste jemand, der jetzt Psychotherapeut werden will, müsste wohlhabend sein oder so.
Und der ihn in Anspruch nehmen will, auch.
Auch. Und der in Anspruch nehmen auch. Das heißt, wir haben jetzt im Speckgürtel um München und um Hamburg so und Luzern, in Deutschland, Frankfurt, Baden-Baden. So, da wird es dann Psychotherapie geben. Auf einem guten Niveau. So, aber was ich sagen wollte, wenn wir eben davon nicht mehr leben können, wird der Nachwuchs auch kein Interesse mehr haben, Psychotherapeut oder Therapeutin zu werden. In einer Zeit, wo es mit EMDR, systemischer Therapie, die alten klassischen psychotherapeutischen Verfahren, Tiefenpsychologie und Verhaltenspsychologie, plus noch alles mögliche, Hypnotherapie, systemische Hypnotherapie, du hast ab und zu einen Hypnotherapeuten hier, der erzählt dir, wie wirksam die Nummer ist. Das wird ja auch als Zusatzleistung, wird wahrscheinlich noch kann abrechenbar sein, aber mit einer Ergänzungsziffer. So, was ich sagen will, ist, die Wissenschaft ist so weit und so schnell und so effektiv neurowissenschaftlich entwickelt, in Praxis umgesetzt, wirksam, kurzzeittherapeutisch wirksam. Wir brauchen die Langzeittherapie gar nicht. Ich habe Langzeitpatienten. Das hört dann aber auf irgendwann, merkt, das brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen Langzeittherapie für Trauma. Für Trauma brauchen wir Langzeittherapie. Und für Persönlichkeitsstörungen. Also für Menschen, die ihr eigenes Muster nicht erkennen und nicht verstehen, dass sie selbst die Mitursache sind für das Leid, was sie selber haben. Und wir produzieren im Grunde genommen jetzt ein Amputat, ein abgetrenntes Glied, ja, was darum liegt und vor sich hin, ne, so von Menschen, die sich eigentlich helfen lassen könnten. Und sprich, die Arbeitsunfähigkeit kommen, in die Rente kommen, in die Stigmatisierung kommen. Ja, das sind dann alles Narzissten oder alles Traumatisierte oder alles Borderliner oder alles ADHSler oder Autisten. So, diese Kistchen würden jetzt gefüllt. Da wird nicht hinter die Fassade geguckt. Ich habe das Buch geschrieben, um hinter die Fassade zu gucken, um zu kapieren, dass eine Diagnose nichts ist. Eine Diagnose gibt es nur für die Krankenkasse. Es gibt eine Diagnose, nochmal, nur für die Krankenkasse. Ja. Das ist nur eine Erfindung, die Ziffer natürlich auch für die Wissenschaft, aber das selbst da streiten sich da die Gelehrten. Aber die Krankenkasse will unbedingt eine Ziffer haben. So. Und was macht ein Therapeut und ein Arzt? Naja, der nimmt dann halt die weniger schmerzvolle, weil der Arzt ist ja auch nicht bescheuert. Und der weiß, wenn er seinem Patienten eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, dann ist das eine Stigmatisierung. Auch eine Stigmatisierung. Also diagnostiziere ich eine Anpassungsstörung oder eine Belastungsreaktion oder eine Angststörung oder eine Depression. Natürlich sagt die Wissenschaft, nein, eine Angststörung hat bestimmte Kriterien und muss gut diagnostiziert werden. Richtig. Aber im Alltagspraktischen fällt das unter den Tisch, weil es in der Psychotherapie nicht darum geht, eine richtige Diagnose zu stellen, sondern es geht in der Psychotherapie darum, hinter die Diagnose zu gucken, das Symptom anzuschauen. Was will mir das Symptom sagen? Das spricht jetzt nicht mit mir, ich höre auch keine Stimmen. Ja? Aber es ist ein Raum, der für diese Menschen unvorstellbar ist, die emotional, dimensional nicht in der Lage sind, sich diesen Raum vorstellen zu können. Und das sind die eigentlich verlorenen Menschen, finde ich. Aber die bringen wir an die Macht. Also wenn wir jetzt jemanden wie Höcke wählen oder mehrere, dann müssen wir eigentlich uns, Deutschland, wenn man so will, oder diesen eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Ja, dann sind wir schwer gestört. Und das Interessante ist, dass es gibt eine Studie über Narzissmus. Wer ist das narzisstische Land? Und Deutschland ist Nummer eins.
Ich versuche gerade in meinem Kopf die ganze Zeit einen optimistischen Schwung für den Abschluss zu finden.
Wir gucken ja nur.
Aber es ist gar nicht so einfach.
Umfokussierung. Guck, was die Hypnotherapeuten machen.
Ja, aber es ist ja tatsächlich tragisch, weil wir uns ja da ein Stück weit zugrunde richten und eigentlich
mit
es jeder
übrigens,
besser
ne?
weiß.
Mit Ansage übrigens zugrunde. Also ich will jetzt nicht in die Höcke-Ecke oder in die Alice Wonderland-Ecke
rein.
So
tief muss man ja gar nicht gehen. Man kann ja bei den.
Aber die nutzen das natürlich. Die nutzen genau dieses Narrativ, was wir jetzt hier ausbreiten, dass Deutschland am Ende ist. Und da müssen wir sagen, nicht ein Aber setzen oder nicht es zerstören, sondern da müssen wir umfokussieren und sagen, und wir haben eine wunderbare Seite an uns. Wir haben eine strahlende, glänzende, positive, auch narzisstische, aber eine selbstversorgende, eine selbstbehauptende Seite, die Nein sagen kann. Die Nein sagen kann zu Frau Alice und die Nein sagen kann zu dem Herrn H. Und die Nein sagen kann zu allen subklinischen Psychopathen, die sich da ins Rampenlicht stellen. Und diese wunderbare, schöne, strahlende Seite, und das kennen wir aus der Hypnotherapie, ist ein inneres Licht, ne? Ist nur eine Imagination der positiven Kognition, der positiven, emotionalen, erlebbaren Veränderung der Aufmerksamkeit auf etwas, was sich lohnt, Sinn und sinnstiftend ist und Spaß macht, libidinös besetzt ist, Lust macht.
Ich habe in meinem letzten Buch, Die Schwerkraft der Vernunft, ja so ein bisschen versucht herauszuarbeiten, warum wir da sind, wo wir sind, gesellschaftlich und politisch.
Ja.
Und bin zu dem Schluss gekommen oder bin zu verschiedenen Faktoren gekommen. Und einer dieser Faktoren ist einer, der mir viel zu wenig diskutiert wird.
Hm.
Nämlich die gebrochene Würde der Wähler und Wählerinnen, die sich eine AfD aussuchen. Weil das sind Menschen, die fühlen sich nicht gesehen, die fühlen sich nicht mehr stattfindend in der öffentlichen Wahrnehmung und sie spüren keine Selbstwirksamkeit mehr.
Ja, das kann sein. Ne?
Und ich glaube, die fehlende Selbstwirksamkeit gepaart mit eben diesem nicht mehr stattfinden, diesem keine Relevanz empfunden, also keine Relevanz mehr zu empfinden für die Gesellschaft und für das Land, in dem die Menschen leben, ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Saat.
Und das kann ein Aspekt sein. Ich will nochmal den anderen Aspekt beleuchten. Wenn diese Menschen in ihrer Ahnungslosigkeit, da gibt es hier den Dunning-Kruger-Effekt, sich euphorisieren und glauben, dass sie es verstanden haben und die blühenden Landschaften in den neuen Ländern sie bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und die AfD in der Dorfkneipe oder ein Parteihaus hat, wo man sich trifft und wo man gesellig ist, also die Werte, die so eine Gemeinschaft hat, lebt, dann passt das sehr gut in diese positive, ne, Affirmation, also die bestätigende, schöne Welt. Und da stören halt die Immigranten. So, und das, ich glaube, man wählt, die AfD-Wähler wählen nicht aus Protest. Ich glaube, sie wählen, weil sie überzeugt sind. Ich glaube, sie wählen, weil sie sie gut finden, wirklich gut finden und hoffnungsbringend ist. Und in diese Positivität ist die so identitätsstiftend, die kann man nicht so leicht wegschnacken. Und das muss man sagen. Man muss sagen, ihr seid alle mit Alice im Zauberland. Und Alice erzählt euch ein Märchen. Und das ist ein wunderschönes Märchen. Und es ist süß und verführerisch. Und Alice ist die süßeste von allen. Nicht? Ja, das ist das Märchen.
Das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort.
Ja.
Also bitte, bitte, bitte kommt ein bisschen mehr alle aus der Märchenwelt wieder raus. Und ich glaube, wir müssen eine ganze Menge dafür tun, dass wir bis 2029 vielleicht doch noch den, ja, ich wollte schon sagen, den bösen Wolf in das Märchen einbauen.
Wolf einbauen, denn das Disruptive ist nicht immer nur das Schlechteste. Denn ein Ziggy Jung sagt auch, der Teufel als Symbol macht auch Sachen kaputt, die aber befreiend sind, nicht? Also wenn wir eine Kruste wegschlagen oder aufbrechen, können wir wachsen und frei sein, freier sein, auch anders frei sein, als sich das irgendjemand denkt.
Danke dir.
Danke dir.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.